Wir hören auf den 27. Psalm von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten, denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und er erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und du die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, in Jesus Christus kommen wir zu dir und stellen uns in deine Gegenwart. Und allein, dass wir das tun dürfen, dafür geben wir dir von ganzem Herzen den Dank und die Ehre. Wir dürfen zu dir kommen. In Jesus weit offene Türen bei dir, dem Vater. Und wir danken dir, dass das für alt und jung, für klein und groß in gleicher Weise gilt. Was für ein Geschenk. Und so danken wir dir für unsere Gemeinde. Wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für dieses Geschenk, zusammen sein zu dürfen, zu singen, zu beten, einander zu erleben und Worte von dir zu hören und sie ausgelegt zu bekommen. Wir beten dich darüber an. Wir bitten dich um deinen Segen für Rainer Wörz. Tu ihm wohl für seinen Dienst, den er hier an uns tut. Und lass uns Hörer und Täter deines Wortes sein und werden. Wir bitten dich um deinen Segen für unsere Gemeinde und deinen Segen für unser Haus und Werk, dass du mit deiner Gnade, deiner Liebe, deiner Bewahrung und Treue fortwährend bei uns bist und wirksam bist. Wir bitten dich für unser Land. Es ist ein ganz großes Anliegen, dass in unserem Land noch einmal aus purer Gnade und Freundlichkeit von dir die Türen aufgehen dürfen für das Evangelium. Wir wünschen es uns so sehr und legen es dir an dein Herz. Gib deinem wunderbaren Evangelium, deiner Liebe, Raum in diesen Herzen in unserem Land. Und natürlich beten wir heute Morgen ganz besonders für dein Volk Israel. Wir sind absolut überzeugt davon, dass du Regie führst. Wir sind absolut überzeugt davon, dass du treu, weise, machtvoll, bewahrend, stark und liebevoll bist. Wir befehlen sie dir alle an. Insbesondere die, die deinen Namen, Herr Jesus, kennen und lieben. Wir unterstellen sie dir und deinem Schutz und deiner Fürsorge. Und dann danken wir dir, dass wir dich anbeten dürfen, Herr Jesus, dass wir in dir den haben, in dem alle Geschichte ihren Mittel, ihren Zielpunkt hat. Und dass wir diesen Namen, diesen Jesus-Namen jetzt schon kennen, liebhaben dürfen, ehren, anbeten und uns darin versammeln dürfen. Wir preisen dich und wissen, du herrschst. Du herrschst als König. Gelobt seist du. Amen.
Zunächst einmal möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Ihre Trauerbekundung, dass Hans-Joachim Eckstein nicht hier sein kann, und nur Rainer Wörths Predigt sehr zurückgehalten haben und mich nicht gleich schon von Anfang an demotiviert haben. Falls Sie jetzt den Raum doch noch verlassen wollen, dann machen Sie das, wenn ich nach unten schaue und es nicht so mitbekomme. Ja, es hat sich jetzt relativ kurzfristig ergeben und natürlich stellte sich die Frage, was macht man jetzt und welches Thema macht man jetzt? Und neben ein, zwei anderen Möglichkeiten kam ich sofort gedanklich auch von Gott hoffentlich geführt auf Psalm 121. Siehe, der Hüter Israels nicht schläft, noch schlummert er. Und natürlich auch auf Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Warum diese beiden Psalmen? Ganz einfach, weil das zwei Psalmen sind, die in diesen Tagen immer wieder auch Juden und Israelis zugesprochen und zugesandt haben in diese schwierige Situation. Und trotz Erkältung kommt mein Blut in Wallung, wenn ich sehe, wie jetzt schon wieder diese Dauerbeschwichtiger unterwegs sind und dann auch noch darüber hinaus Leute, die zunehmend zu der Auffassung kommen, ja, eigentlich sind die Juden ja selber schuld. Wissen Sie, das wurde 1941 von Julius Streicher mitverantwortet im Stürmer gesagt, die Juden wollten ihren Krieg und jetzt haben sie ihren Krieg. Nationalsozialismus. Und selbst in christlichen Kreisen gibt es solche kruden Ideen, als hätte man das inszeniert, um jetzt endlich mal draufschlagen zu können. Und es ist so schön, dass Gott ganz anders denkt und dass dieser Staat dort unten sehr wohl etwas mit Gottes Gedanken und Pläne hat. Und wir können nicht Jesus gegen das Judentum ausspielen, sondern es ist sein Volk, sein Land und er steht auch für dieses Volk und Land. Dass da auch nicht immer alles in Ordnung ist, das ist klar, das gilt auch für uns. Aber Gottes Ja und Gottes Treu ist über diesem Volk. Also jetzt zu Psalm 27. Und ich weiß nicht, ob Ihnen beim Lesen aufgefallen ist, dass wir es hier mit einem in der Seele zerrissenen David zu tun haben. Der Psalm wird eigentlich in zwei Teile eingeteilt und diese Zerrissenheit finden wir auch im eigenen Leben, aber auch im Leben von Glaubensmännern und Glaubensfrauen ganz extrem. Zum Beispiel bei Martin Luther, der ja durch die Vermittlung von Friedrich dem Weisen, seinem Landesfürsten, im April 1521 auf dem Reichstag zu Worms, gar nicht weit weg von hier, nochmal die Gelegenheit bekommen hat, seine reformatorische Sache dem Kaiser und den hohen Klerus und Adligen vorzutragen. Und jetzt war es so, dass zwei Tage angesetzt waren, oder ursprünglich eigentlich ein Tag, und im Unterschied zu dem, was Luther erwartet hat, gab es keine Disputation, sondern also keine inhaltliche Auseinandersetzung mit seinen Thesen. Sondern man hat ihn sofort zum Widerruf seiner Schriften aufgefordert und zur Enttäuschung der Leute, die auch so ein bisschen Landesfürsten und es gab auch andere mit ihm gehalten haben, war Luther an diesem ersten Tag so ganz verzagt. Er hat mit schwacher, ängstlicher Stimme gesprochen und sie haben sowas ganz anders erwartet von diesem Augustinermönch, der ja auch Professor für Neues Testament war. Und Luther hat gesagt, ich kann das jetzt nicht widerrufen, ich möchte einen Tag Bedenkzeit haben. Und der wurde ihm gewährt und in der Nacht hört man, so berichten die Chronisten aus Luthers Zimmer, laute Schreien, Beten, Weinen, Rufen und irgendwann einen Schrei, ich bin durch. Da war Stille. Und am nächsten Tag erlebt dieser Reichstag zu Worms einen Martin Luther, der mit männlich fester Stimme und Klarheit sagt, dass er nicht widerrufen kann. Ob es nun historisch dieser Satz ist, der immer gern wiedergegeben wird, das mag dahingestellt sein, aber inhaltlich stimmt es in jedem Fall, wenn gesagt wird, da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann ich und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Und diese Zerrissenheit, die Martin Luther erlebt hat, also an einem Tag ängstlich, verzagt, ja, man fragte sich, wie kann dieser Mann eigentlich diesem Klerus widerstehen? Wie kann er Rom trotzen? Wie kann er diese Bewegung überhaupt tragen? Und dann am anderen Tag so ein fester, klarstehender Mann. Er wusste ja nicht, ob er nicht im Kopf kürzer gemacht wird. Freunde haben ihn gewarnt, der Kaiser wird wie im Konzil zu Konstanz einige Zeit, 100 Jahre vorher, sein freies Geleitwort brechen und wird dich umbringen lassen. Ja? Das ist ja auch schon passiert. Gerade in Konstanz, da wurde ja dann der Mann, es war Jan Hus, war's, wenn ich es richtig weiß, verbrannt, obwohl der Kaiser gesagt hat, du darfst wieder frei ziehen, egal ob du dich beugst oder nicht. Und so wusste Luther nicht, Freunde haben ihn gewarnt, die locken dich nur in eine Falle und letztendlich wirst du im Kopf kürzer gemacht. Und in dieser Situation steht er klar zu dem, was Gott ihm geschenkt hat. Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis vom Psalm 27, eine Zerrissenheit eines Glaubensmenschen. Der erste Teil ist ein Teil, Verse 1 bis 6, voller Zuversicht, Mut und Glaubensstärke. Ich will mal nur mal so ein paar Passagen noch mal anklingen lassen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Kommt doch, ich weiß doch, wer an meiner Seite steht. Wenn Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sie sollen selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, wie in diesen Tagen. Bisher ist ja die Hisbollah von Norden nicht auf den Befehl Irans einmarschiert. Offensichtlich gab es diesen Befehl noch nicht. Oder einmarschiert wäre vielleicht übertrieben. Zumindest, dass sie nicht den Knopf auf ihre tausende Raketen zum Abschuss gedrückt haben. Wenn ein Heer wider mich lagert. Mal vorstellen, da ist ja nicht nur die Bedrohung durch die Hisbollah, durch den Iran, latent auch Jordanien, selbst Ägypten ist ein Wackelkandidat, sondern, und da sagte mir ein Bruder, weißt du, mein Sohn dient in der Armee, IDF, und er ist weder im Gazastreifen noch im Norden, sondern der schützt unsere Siedlungen im Westjordanland, so werden sie gern genannt, eigentlich ist es Judäa Samaria. Weil sie nie wissen, ob die arabischen Dörfer in ihrer Nachbarschaft nicht sich doch plötzlich solidarisieren wie vor einigen Jahren und die Waffe in die Hand nehmen und pogromartig durch die jüdischen Dörfer marschieren. Das ist eine ungeheuer angespannte Situation. Und es ist wie immer, dass man das Wort Gottes auch im eigenen Leben ganz anders liest und aufnimmt, wenn man in existenzieller Not ist. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, wenn Übeltäter an mich wollen, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Und dann haben wir einen zweiten Teil, die Verse 7 bis 14, wo wir einen bittenden, ängstlichen, fast verzagten David haben. Also wie Luther, nur umgekehrt. Bei Luther war der erste Tag so ängstlich verzagt und der zweite so mutig und so mannhaft und so glaubensfest. Und hier im Psalm ist es umgekehrt, der ängstliche Teil kommt im zweiten Teil. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig, verbirg dein Antlitz, oh hilf mir, nimm deine Hand nicht von mir, gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde. Und dann spricht David seiner Seele zu, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Wie kann man diese Unterschiedlichkeit in einem Psalm erklären? Natürlich gab es wieder schlaue Köpfe, die gesagt haben, naja, das sind sogar zwei unterschiedliche Autoren, das hat man einfach später zusammengefügt. Aber muss man das so erklären? Ist es nicht so, dass unsere Seele gerade in Extremsituationen, Krankheitsnöten, existenziellen Fragen wie ein Jojo auf- und abfahren kann? Gerade geborgen im Herrn, wenn ich es gleich von der Glaubensposition aus schildern darf, gerade Glauben stark, ja, aber Gott wird irgendwie, das habe ich erfahren, es wird weitergehen, Gott ist an meiner Seite. Und dann kann es ein paar Stunden später schon das Jojo in den Keller gefahren sein, unserer Seele. Und ach, schrecklich, was soll das werden? Nur noch Finsternis umgibt mich. Und man ist ganz verängstigt und wendet sich aber dennoch zum Herrn. So ist unsere Seele und ist genauso wie Jean Calvin in seinem Psalmenkommentar sagt, dass die Psalmen ja ein Spiegel unserer menschlichen Seele sind und die Bibel ist ja so ganz realistisch. Das ist mir als Atheist, wo ich zum ersten Mal die Bibel, also bewusst in die Hand genommen habe, aufgefallen, dass die Bibel so ein nüchternes, realistisches Bild zeichnet. Keine Menschenverherrlichung. Das sind Menschen wie du und ich. Aber der Herr, er ist so der ganz andere. Martin Luther sagt in seinem Psalmenkommentar 1528, da blickt man allen Heiligen ins Herz. Und unser Herz ist nicht immer nur fest und gegründet und glaubensstark. Zutiefst müssen wir sagen, nicht der Herr schenkt es, dass wir immer so sind, sondern Nicht wir halten ihn fest, sondern er hält uns fest. Und es ist auch so tröstlich, stellen Sie vor, unser Heil läge, ich sage es mal auf mich bezogen, an meinem Glauben, an meiner Treue, an meinem Durchhalten. Da müsste ich recht schnell wie Israel feststellen, da ist so viel, was Gott nicht gefällt. Da ist so viel auch an Untreue. Aber der Herr, und das ist auch das Rätsel der Geschichte so ein Stück weit, wie kann Gott an diesem Volk festhalten? Ja, Gott ist eben einfach der andere. Und er sieht auch all die Fehler und all die Schwächen und all die Sünden. Er sagt, ich habe ein Programm dafür und das Programm hat einen Namen, wir wissen es, Jesus Christus. Aber meine Wahl wird nicht widerrufen. Mein Ja ist ein Ja, meine Treue ist unverbrüchlich. Ich stehe zu dir, ich stehe zu meinem Volk, ich stehe zu meiner Gemeinde und ich stehe zu dieser Welt. Es ist seine Welt, seine Kreatur, seine Schöpfung. Also wenn wir noch einmal die historische, wahrscheinliche Grundsituation Davids, als er diesen Psalm verfasst hat, betrachten, dann müssen wir sagen, offensichtlich war er in großer Not. Wahrscheinlich entstanden dieser Psalm in einer Verfolgungssituation unter Saul. Er schreibt ja von Übeltäter, die mein Fleisch fressen wollen, Bedränger, Feinde ringsumher, Heer, Krieg, Tag des Unheils, verlassen von Vater und Mutter. Er schreibt von der Gier meiner Bedränger, von falschen Zeugen. Wenn Sie die Bibel ein bisschen kennen, das ist ihm ja alles widerfahren. Er, der Schwiegersohn, hat einen Herauswurf erster Klasse erlebt. Er wurde zum Paria, er wurde zum Feind des Königshaus. Man hat ihn verfolgt. Und es war klar, wenn sie ihn erwischen, dann werden sie ihn töten. Und so hat Saul immer wieder tausende Leute und auch er selber zog an der Spitze von einigen Trupps, versucht ihn zu erwischen. Und das hat David in tiefe existenzielle Not gebracht. In Todesangst, denn er hat ja erlebt, zum Beispiel bei den Priestern von Nof, wie Saul nicht davor zurückgeschreckt hat, 85 Priester, hohe priesterlichen Geschlechts, samt Greisen, Kindern, Müttern umbringen zu lassen. Er wusste, da ist nicht zu spaßen. Also Franz Delitzsch schreibt in seiner Auslegung, wie ein gehetztes Wild irrte David umher. Wir verstehen von daher Psalm 27, Vers 12 auch gut, gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde. Es gibt ein paar so Schlauberger, die sagen jetzt auch, Israel soll doch nur einfach mal freundlich die Hand geben und sagen, eigentlich haben wir euch doch ganz lieb. Nun darf man Hamas und Palästinenser nicht gleichsetzen. Aber doch ist auch wahr, dass 60-70%, jedenfalls im Gazastreifen, wenn man solchen Umfragen glauben darf, zumindest mit dem Anliegen und dem Grundanliegen der Hamas sympathisieren. Also von nur Unschuldigen zu sprechen, ist natürlich auch falsch. Aber im Judentum wird gelehrt, dass man nicht Rache nehmen darf. Aber wenn es um eine existenzielle Frage geht, wo der Feind erklärt, wir wollen euch mit Rumpf und Stiel ausrotten, es geht uns nicht nur um ein paar Quadratmeter Land. Das merken wir doch auch, wenn in Berlin oder in Washington, da waren jetzt ja große pro-palästinensische Aufmärsche, da gibt's ja Davidsterne in Paris, um die Judenwohnungen und Geschäfte zu kennzeichnen, wie im Dritten Reich, damit man sie beim Pogrom schneller findet, markiert. Und man kann ja sagen, was hat denn der Jude in Berlin, der Jude in Washington, der Jude, jüdische Abstimmung, deutsche Nationalität jetzt mal zum Beispiel, in Paris, was hat der mit Israel zu tun? Und da merken wir, es geht gar nicht nur um Land, es geht nicht nur um die Frage des Staates Israel, es ist ein Vernichtungsfeldzug gegen das Volk und damit gegen Gott, weil es Gottes Wahl ist. Und das ist auch der eigentliche Grund für den Antisemitismus, es ist zutiefst ein Kampf gegen Gott. Der Erzantisemit ist der Teufel selber. Und es ist schon wahr, wenn viele, auch Konvertiten aus dem Islam, darauf hinweisen, irrt und täuscht euch nicht, erst die Samstagsleute und dann die Sonntagsleute. Wissen Sie, wer die Samstagsleute sind? Das sind die, die den Schabbat halten. Und die Sonntagsleute sind die Christen. Und so hat auch der Nationalsozialismus ganz klar antichristliche Züge gehabt und nach einem Feldzug gegen das europäische Judentum auch geplant gehabt, die Kirche zu vernichten bzw. so umzustrukturieren, dass der Messias Hitler in der Mitte steht. Also hier geht's sicherlich um mehr. Und das hat David persönlich erlebt. Er war ein von Gott Erwählter. Warum hat Saul ihn eigentlich gehasst? War doch ein feiner Kerl. Ich meine, Sohn, Schwiegersohn wünschen sich doch viele. Ha? Der konnte zupacken, der war hübsch, schlank, sportlich. Es gibt auch andere hübsche Menschen, aber er war so hübsch. Er hat ihn gehasst. Ich glaube, Saul hat selber nicht gewusst, am Anfang, später wurde es ihm schon klar, warum, weil er von seinen finsteren Mächten geleitet gewusst hat, das ist der, den Gott erwählt hat. Die Erwählung Gottes führt zum Hass der Welt. Das soll nicht zum Hass von uns gegen die Welt führen, aber wir müssen uns dessen klar sein. Es ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Jetzt könnte man sich aber fragen, ja, warum fängt dann dieser Psalm so glaubensstark an, aber endet eben dann auch doch im verzagten, im angefochtenen Glauben. Da kann man eine doppelte Antwort geben. Zum einen, man muss durch und man muss immer wieder durch. Also es ist ja nicht so, dass zum Beispiel Martin Luther ab dem 21. April 1521, der zweite Tag im Reichstag zu Worms, nie mehr Anfechtung, nie mehr tiefe Löcher hatte. Martin Luther war ein sehr depressiver Mensch. Er hat noch ungeheure Anfechtungen gehabt. Also man muss durch, aber man muss immer wieder durch. Es gibt so etwas Grundsätzliches, und das muss man in der Seelsorge auch sagen, auch wenn du jetzt hier, sagen wir mal, von Gott geschenkt bekommen hast, wieder den Kopf über Wasser zu bekommen, einen Schritt voran, es können auch wieder, und es werden wahrscheinlich auch wieder Lebensphasen kommen, wo der Kopf wieder unter Wasser ist, aber Jesus ist derselbe. Muss man ganz realistisch sagen, man kann durch sein, aber man muss immer wieder durch. Die zweite Erklärung gibt Delitzsch in seinem Psalmenkommentar aus dem 19. Jahrhundert. Er sagt, hier wird bewusst das Ergebnis vorangestellt, um es zu unterstreichen. Da habe ich mal gern folgendes Beispiel dazu. In einer Zeit, in der es noch kein Smartphone, kein Telefon, kein Satellitentelefon gab, ja, solche Zeiten gab es. Es waren keine lebenswerten Zeiten, man darbte dahin. Also in so einer Zeit, wo man noch nicht den Homo, ich weiß nicht, wie man das nennt, der immer nach unten gebückt und nach unten schauend läuft, aber weil da eben was in der Hand ist, da verunglückt eine Truppe. Jedenfalls, man weiß nicht, was mit ihnen ist, weil sie sich ja nicht melden können in den Bergen in einem Gletschergebiet. Und dann schicken die da einen hoch, einen Suchtrupp, und die finden den, und einer ist in eine Gletscherspalte gefallen, hat das Bein gebrochen, und die ganze Operation sozusagen, um den da rauszukriegen und vor sich runterzubringen, das dauert, und deswegen verzieht sozusagen die Rückkehr. Jetzt geben die vom Suchtrupp, schicken die einen voraus, und der hechelt nach unten, weil unten sind die geängstigten Frauen und Familienangehörigen und Bekannten und Freunde. Und er ruft außer Atem von der Ferne, Sie leben! Sie leben! Es ist gut! Und dann erst erzählt er die Geschichte. Aber das Wichtigste hat er vorweg gesagt. Da ist schon mal ein Aufatmen da. Und so hat David aus dieser schweren Zeit das erlebt, dass er sagen kann, der Herr ist mein Licht und Heil. Das will ich schon mal sagen. Das habe ich jetzt erfahren. Und das ist Realität. Und dann erzählt er auch so ein bisschen von den anderen Zeiten. Also ein rhetorisches Stilmittel, um das Ergebnis zu betonen, ich bin durch, die Sonne ist aufgegangen. Die Sonne kann aufgehen, auch in tiefsten Lebensnöten. In diesem Psalm und in der restlichen Bibel steht ja nicht, und der Herr ist dein Licht und dein Heil, und dir wird gar kein Kümmernis mehr geschehen. Krankheit kennst du nur vom Hörensagen, Eheprobleme auch, existenzielle Berufsprobleme auch, alles ist weg von dir. Sondern dieser Psalm und auch andere Schriftstellen lehren doch gerade, Christen müssen da auch durch. Sie müssen auch durch, aber sie dürfen anders durch. Und sie dürfen durch dieses Tal gehen, in ein Tor, durch ein Tor des Lebens in einer neuen Qualität. Aber dazu später mehr. Also, der Herr ist mein Licht, mein Heil. In der lateinischen Übersetzung taucht hier das Wort der Protektoren auf. Ist mein Schutz, ist mein Heil. Und ich betone noch einmal, gefahrvolle Situation, ja. Anfechtung, ja. Not, Angst, ja. Aber nicht allein. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und das gibt neue Kraft und gibt der Seele einen Anker. Neutestamentlich könnten wir sagen, Jesus ist mein Licht und Heil. Jesus ist mein Herr und Retter. Jesus ist meine Lebenskraft, Schutz und Schirm. Also es ist ganz normal und lebensnah, was dieser Psalm uns da schildert. Er schildert, wie es vom angefochtenen, verzagten Glauben durch die Gnade des Herrn, durch die Jesus-Beziehung zum sieghaften Glauben kommen kann. Das ist keine Wertung. Wir werden sogar sehen, dass die ineinander übergehen und zusammenhängen. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Also man kann ja als Lateinisch immer alles so schön sagen, Fides Supplex, der angefochtene Glaube, kann zum Fides Triumphans werden in der Hand Gottes. Es gibt ja eine nicht auszurottende Irrlehre, die sagt, wenn du nur recht glaubst, geht's dir gut. Du wirst nicht krank, hast gelingen, hast Erfolg. Es gibt auch die Negativvariante, haben ja schon Geschäftsleute gesagt. Jetzt habe ich doch dem Herrn und so treu und auch Geld gegeben und mich engagiert und jetzt haut er mir geschäftlich so etwas zwischen die Füße. Und da kommt ja dieses Denken raus, dieses Anspruchsdenken. Wenn ich mich benehme, segnet Gott. Und wenn ich mich nicht benehme, dann gibt Gott auch Probleme und Schwierigkeiten. Das kann auch mal so sein. Es gibt sicherlich auch nach der Schrift ein Tun und Ergehen Zusammenhang, auch aus pädagogischen Gründen. Aber es gibt eben auch, gerade für Leute, die ihren Weg klar gehen wollen, Schwierigkeiten und Nöte, weil sie ihren Weg klar gehen wollen. Aber man muss immer prüfen, warum habe ich jetzt Sand im Getriebe? Ist es der Widerstand Gottes, der mich zum Stoppen bringen will? Oder ist es der Widerstand des Teufels, den ich in Gottes Namen und in Jesu Namen überwinden darf? Das sind immer zwei Paar Schuhe. So einfach ist es nicht. Wenn es glatt läuft, ist es von Gott und in Schwierigkeiten gibt es nicht von Gott. Nee, manchmal ist es so, wenn es von Gott ist, ist es besonders schwierig, besonders umkämpft, besonders angefochten. Ich glaube, es war Sören Kierkegaard, der gesagt hat, dass Menschen, die eine besondere Leuchtturmfunktion haben, also weit hinaus Licht und Orientierung von der Schrift, vom Wort her, von Jesus her geben dürfen, dass dort die Diskrepanz zwischen dem Licht am Kopf des Leuchtturmes und der Finsternis am Fuß des Leuchtturmes besonders groß ist. Und so haben viele große Gottesmänner und Frauen nicht nur besondere Stunden, wo Gott sie benutzt hat und es Licht gab, Licht des Evangeliums, Licht der prophetischen Klarheit, sondern auch dunkle, dunkle Stunden. Man könnte sogar sagen, es hätte diese lichtvollen, besonderen Gnadenstunden gar nicht geben können, ohne dass sie auch das andere nicht erlebt hätten. Martin Luther habe ich schon erwähnt, er war ja manchmal so depressiv. Ich meine, das Lutherhaus wird jetzt renoviert in Wittenberg, da können Sie jetzt ein paar Jahre nicht rein. Ich war mehrmals dort und Luther hat in seinen tiefsten Stunden hatte zum Beispiel mit der Kreide immer wieder an die Türpfosten geschrieben, damals nicht alles Holz und so, vivid, er lebt. Einmal war er so im Tal, da hat sein Herr Käthe, so nannte er liebevoll seine Katharina von Bora, er musste sich ja als ehemaliger Mönch erstmal dran gewöhnen, so schreibt er selber, neben Zöpfen morgens aufzuwachen. Also seine Frau war die Herr Käthe, weil die hatte im ganzen Haus und Hof das Sagen, hat ihm allen Rücken freigehalten, die hat alles gemanagt. Und Herr Käthe hatte dann mal, als er wieder in so einem depressiven Loch war, den Gedanken, ich muss meinen Mann da rausbringen und hat Trauerkleider angezogen. Und er sagt zu ihr, ei Käthe, wer ist denn gestorben? Ja, der Herr Jesus. Dann sagt er, ja so ein Quatsch, was soll das? Ja, aber so wie du rumläufst, meint man, er wäre gestorben. Das hat ihm geholfen. Kann man natürlich nicht immer so machen, aber Bonhoeffer. Wir kennen immer nur die lichtvollen Zeugnisse und das hat Gott ja geschenkt, aber was da in einer Einsamkeit seiner Zelle sich abgespielt hat, wie viele Kämpfe und Nöte. Er sagt einmal, sie denken und sie sagen von mir, ich trete hervor, also ich weiß nicht mehr ganz genau, die waren wie ein Fürst und wissen aber gar nichts von meinen Ängsten und Tränen und Verzagtheit in meiner Zelle. Und auch seine Zweifel an Gott. Glaube ist umkämpft, ist angefochtet. Und das lehrt die Bibel, dass wir nicht meinen, wer richtig glaubt, an dem prallt alles ab wie an der Teflonpfanne. Paulus war wie ein Löwe im Kampf und verzweifelte doch am Leben. Er sprach, wir dienen dem Herrn mit aller Demut unter Tränen und Anfechtungen. Geweint. Er freut sich sogar, wenn er an seinen geliebten Timotheus denkt, ich erinnere mich deiner Tränen. Die Seele verbunden war, das Herz verbappt war mit seinem jungen Bruder. Jüngeren Bruder, so jung war er gar nicht mehr. Abraham log aus Angst. Mose schlug drein und ermordete den Ägypter und wollte dann voller Zweifel nicht mehr gesandt werden. Elia trotzt mutig und steht mutig in der Kraft Gottes gegen die Baalspriester. 400, ich weiß nicht, ob er alle eigenhändig erschlagen hat, aber er war dabei. Ein paar Stunden später oder ein paar Tage später liegt er in der Wüste Negev und am Ginsterstrauch und sagt, es hat alles keinen Wert, es hat alles keinen Zweck, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Herr, nimm mich weg. Der gleiche Elia. Jeremia und Hiob. Jeremia bekommt das Zeugnis vom Herrn, ich will deine Stirn machen wie einen Diamanten. Hart. Du kannst widerstehen. Und doch verflucht er den Tag seiner Geburt. Hiob war ein Glaubensmensch. Und doch völlig verzweifelt auch. Selbst Jesus gerät in ein furchtbares Ringen in Gethsemane. Er war eben doch ganz Mensch, ganz Gott. Und in Lukas 22 heißt es von Gethsemane, und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Also Glaubensmenschen, gerade auch Menschen, die ihren Weg mit Jesus gehen wollen, erfahren Anfechtung, Zweifel, Ängste, Nöte, haben seelische Downs. Das ist keine Sünde. Ja, wir dürfen Angst haben, aber wir wissen auch und dürfen wissen, wohin damit. Wir haben alle Regung wie alle Weltmenschen. Wenn Sie morgen zum Arztgespräch gehen und er sagt Ihnen, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Sie haben Krebs im Endstadium, dann vermute ich mal, wird es die meisten von uns oder wahrscheinlich alle wie ein Keulenschlag treffen. Und dann muss die Seele das verarbeiten, dann muss sie durch die Gnade Gottes neu im Heil in Christus sich verankern, neu Boden gewinnen. Das erspart uns der Herr nicht. Wir dürfen Angst haben, wir dürfen verzagt sein. Und wenn Sie mit wachen Augen in die Welt schauen, kann es Ihnen doch Angst werden, stimmt's? Und wenn Sie Realist sind, man sagt ja, der Pessimist ist ein Optimist, der nachgedacht hat. Also der realistisch geworden ist. Da müssen wir doch sagen, es ist zum Mäusemelken, das wäre noch die positiv satirische Variante, es ist zum Verrücktwerden in dieser Welt. Wo soll das bloß alles enden? Not, Leid, Elend. Schopenhauer hat ja das Wort Welt buchstabiert, der deutsche Philosoph Schopenhauer, ich gucke mal, ob ich es richtig hinkriege. W wie Wahnsinn, E wie Elend, L wie Leid und T wie Trauer. Oder Tod, weiß ich nicht mehr, wie es gesagt hat. So ist es. Aber der Pessimist, der ein Optimist war, der aber die Realität wahrnimmt, darf wieder zum Optimisten werden, wenn er Jesus in seine Rechnung aufnimmt. Und das hat David erlebt. Es ist also eine Irrmeinung zu glauben, wer glaubt, hat keine Angst. Gott hat tiefes Verständnis für Menschen in Angst und Not, denn es sind Menschen, die realistischer geworden sind. Sie spüren ihre Ohnmacht und ihre totale Abhängigkeit von Gott. Sein tiefer Segen. Und deswegen muss Gott uns immer wieder auch in Tiefs führen, in Nullpunktsituationen, dass wir die Realität wahrnehmen. Das sind wir und das andere ist er. Und es tut so gut. Vielleicht, je jünger man ist, desto schneller neigt man zum Übermut. Aber man neigt wahrscheinlich bis zum Lebensende, hat man die Versuche und die Gefahr, dass man übermütig ist und dass man denkt, das schaffe ich schon. Was soll da schon kommen? Erfahren genug, reif genug, clever genug, stark genug, weiß ich nicht. Wer doch gelacht. Es ist ein tiefer Segen, wenn man wie Philadelphia die Gemeinde erkennen darf. Kleine Kraft, schwach, aber der Herr. Und an diesem Punkt, um nochmal auf Israel zu sprechen kommen, will Gott auch sein Volk führen. Noch ist es nicht so weit, da kommen noch einige Stationen davor, dass sie letztendlich, was jetzt leider auch eine sehr starke Komponente ist, schauen Sie mal so Videos an, sie, also große Einigkeit nach dieser Fastspaltung durch die Justizreform, die Armee wird unterstützt, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. 140-150% der Stellen könnten besetzt werden, weil die jungen Juden und Israelis und überhaupt in der ganzen Welt nicht weglaufen, sondern, obwohl sie nicht müssten, rechtlich gezwungen, nach Israel fliegen und zu helfen. Die haben eher zu viel Leute und zu wenig Ausrüstung für die vielen Leute. Und das ist menschlich wunderbar, wenn die tanzen und singen. Ich habe ein Video gesehen, wie sie mit ihren Gewehren im Schützengraben liegen und Psalmen singen. Das berührt einen. Aber doch ist ganz stark auch das Vertrauen in den fleischlichen Arm. Aber Gott wird sie zurechtbringen. Aber es geht dort auch leider nur durch Not, durch Elend. Wir haben gestern, Wolfram und Gisa, wir haben ja gestern gesprochen, ich wäre nicht zum Glauben gekommen, ohne dass Gott mich ins Tal geführt hätte. Ganz bestimmt nicht. Gott hat heute noch viele Schwierigkeiten mit mir. Aber so hat er einen Anfang gemacht. Und wenn es so richtig vorangeht, und ich glaube, wir waren uns da einig, das ist ja meistens, wenn es unten durchgeht. Wir dürfen und sollen nicht im Loch der Mutlosigkeit versinken. Denn das Besondere ist nicht, dass wir Christen ganz anders leben, ganz anders geführt werden, dass wir keine Angst, keine Krankheit, keine Not, keine Ängste haben, sondern dass wir wissen dürfen, wohin damit. Das ist der Unterschied zu ihm. Und das erleben wir auch in unserem Psalm. All eure Sorge werfet auf mich, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist die Realität. Fast schlimmer wie irgendwelche moralischen Sünden sind Sünden des Stolzes und ich brauche den Herrn nicht, ich schaffe das schon, ohne ihn. Das tut Gott ins Herz weh. Also es ist eine wunderbare Möglichkeit, mit allem zum Herrn zu kommen. Und es ist nicht wie bei einem Freund, der voller Empathie und verbundenem Herzensschmerz am Krankenbett steht, aber auch nichts ändern kann, sondern wir kommen ja zu dem, dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt nicht, dass er immer gleich alles ändert, denn meist will er uns in der Situation ändern und erst dann die Situation. Aber wir wissen unsere Sache in guten Händen. Und du hast ja immer das Bild von der Akte, der Mappe, die man Jesus auf den Schreibtisch legt oder Gott. Und da soll sie dann auch liegen bleiben. Und das finde ich so schön. Wird nicht immer gleich alles so bearbeitet, schon gar nicht immer gleich so, wie wir es wollen. Ich habe auch so meine Ideen. Ich mache Gott im Gebet auch immer gleich Lösungsvorschläge, wie ich mir das vorstelle. Das sind meistens relativ schnelle und einfache Lösungen und die kürzen ganz schön ab und die sind möglichst wenig Leiden. Ja, da sagt Gott, ja, danke für deinen Vorschlag, ich denke drüber nach, aber ich bin der Herr. Ja, lass mal die Akte da, lass das mal da. Darfst noch ein bisschen in der Mühle bleiben. Und das ist wunderbar und ich habe diesen Zusammenhang, und darauf wollen wir ganz zum Ende nochmal eingehen, ja schon angedeutet, dass wir diesen angefochtenen, umkämpften Glauben auch mit Verzagtheit, mit Angst, mit Not in unserem Leben, in unserem kleinen Leben haben dürfen, um durch das Jesustor zu erleben und Grund zu fassen zu einem Glauben, der wieder sagt, ja, aber der Herr ist doch mein Licht und mein Heil. Und was hält sie, wenn sie in die Zukunft denken? Und das ist der Vorteil des Alters. Ich kann ja nicht von Alter reden, aber je älter man wird, desto weniger Möglichkeiten hat man. Ja? Mit 20 kannst du bankrott gehen, das kannst du bis 40 wieder aufholen. Wenn du mit 70 bankrott gehst, wird es schwierig. Das ist der Vorteil auch des Älterwerdens. Man wird limitierter und erkennt die Realität schneller und hoffentlich besser. Ich bin total abhängig. Jesus, ohne dich geht's nicht. Geht's nicht? Und dann kommt noch das Herz dazu. Und ohne dich will ich auch gar nicht. Ich will auch gar nicht ohne dich. Der Herr ist mein Licht, mein Heil. Und so darf aus Fides Supplex Fides Triumphans werden. Der David nach dieser Verfolgungssituation war ein anderer. Wir würden ja sagen, ja, aber hallo, hätte uns doch Gott eigentlich sparen können. Das hätte ja David so eine Art Theorieteil wie beim Rotkreuz, Erste-Hilfe-Kurs, 6,5 Stunden, noch mit einer praktischen Übung an dieser Puppe, die Mund-zu-Mund-Beatmung, die Herzmassage, und dann wäre das ja klar gewesen. Und das scheint, und das geht nicht, Gott sagt, du musst es erleben, du musst durch. Das ist wirklich Substanz gewinnt. Und so sind alle, die wirklich etwas Substanzielles in ihrem Leben von Gott geschenkt bekommen haben, solche, die unten durch mussten und die aus Fides Supplex, aus dem angefochtenen Glauben zum Fides Triumphans, zu dem Glauben, der ganz neu Mut fasst, obwohl die äußere Situation oft unverändert ist, aber Stärke und Zuversicht erfahren im Herrn. Und ich finde das Gebet dieses Vaters so schön, wo er zu Jesus um die Heilung seines Kindes bittet, und bei Jesus bittet, und dann sagt er, spricht der Herr den Glauben, das Vertrauen an. Und dann schreit dieser Mann ganz verzweifelt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So geht es mir auch oft. Ihnen auch? Ich will ja. Man muss durch, aber man darf durch. Und vielleicht stecken Sie jetzt in einer Krisensituation. Ich höre manchmal auch Dinge, die vielleicht nicht so ganz, egal, vergessen Sie es. Ich mache gleich einen anderen Punkt. Hildegard von Bingen spricht als Mystikerin des Mittelalters auch von den letzten Zeiten. Ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls eins fand ich sehr gut, was da Experten aus ihren Schriften gezogen haben. Sie sagt, es wird eine Zeit sein der Gottlosigkeit, der Gewalt. Und jetzt kommt was Interessantes, dieser dritte Punkt. Es wird eine Zeit sein, wo die Menschen tief von Angst durchzogen sind. Und lesen Sie doch mal die Zeit und die Psychiatrien, die Psychologen und die psychiatrischen Stellen sind überlaufen. Es ist eine tiefe Angst, bis hin in unsere christlichen Kreise hinein. Und ich sage nochmal, man darf Angst haben, aber was wir bezeugen dürfen, ist, es gibt einen, wo du mit deiner Angst hin kannst. Es ist nicht hoffnungslos. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und da kann man ganz kindlich und damit schließlich glauben, wie es Otto Funk in einem seiner Bücher, lebte er im 19. Jahrhundert, hat adligen und einfachen Leuten durch besondere Führung den Glauben bezeugt, selber mehrfach am aufgegeben, schon als Kind, er wird sterben und so, also sehr viel Schweres erlebt, auch Tod seiner Frau und andere Dinge. Und er geht in Bremen spazieren am Sonntagnachmittag und vor ihm läuft eine Betreuerin einer vornehmen, vielleicht adligen Familie, die den 5- und 3-Jährigen da beaufsichtigt. Und der kleine Kurt mit seinen 3, der will einfach nicht auf dem Bürgersteig laufen. Nun gut, ich gab wahrscheinlich noch nicht so Automobile, aber trotzdem Pferdekutschen, keine Ahnung. Jedenfalls die Meta, so hieß diese Frau, die beaufsichtigt hat. Er sagt, das war eine stattliche Frau, also ein weiblicher Rainer Wörz, können Sie sich vorstellen. Die war so ärgerlich über den kleinen Kurt, dass sie irgendwann zur geistigen und pädagogischen Atombombe gegriffen hat und hat gesagt, Kurtchen, wenn du jetzt nicht auf dem Bürgersteig läufst, dann kommst du in die Hölle. Und der Dreijährige glaubte noch an der Hölle und er weinte. Und das hat sie dann wiederholt, weil er immer noch bockig war. Und dann hat die kleine 5-jährige Schwester um seinen speckigen kleinen Hals den Arm gelegt und hat gesagt, weißt du, Kurtchen, und wenn die Meta dich in die Hölle wirft, hol dich doch unsere Mama wieder raus. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Wir wollen beten. Herr Jesus, und wir danken dir, dass wir Zuflucht bei dir finden dürfen. In allen Nöten, in allen Ängsten, in allem, was uns auch bedrückt. Auch wenn unser Herz beschwert ist von dem, was wir sehen, was um dein Volk geschieht, was in der Welt geschieht. Wie viel Not, wie viel Elend und so vieles wissen und sehen wir ja gar nicht. Aber wir dürfen es dir hinlegen und dir danken, dass du einen Weg hast, einen lebendigen Weg, der einen Namen hat, den Namen deines Sohnes Jesus, der Christus ist. Und du bist das Leben und du gibst das Leben. Und wir danken dir, dass wir glauben dürfen, dass auch gerade schwierige Situationen, Situationen der Anfechtung, der Angst, der Not, der existenziellen Bedrohung in deiner Hand tiefe Segenswege werden können und dürfen. Tief unser geistliches Leben verändern und prägen können, dass wir und andere Persönlichkeiten werden, solche, die nicht mehr auf sich setzen, sondern auf dich. Danke, dass du unser Schutz und Schirm bist. Danke, dass du unser Heil bist. Auf dich ist Verlass, du der Treue. Amen.